Das ist Radikal Nondual, der nonduale Podcast zu einem Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit dem Kurs in Wundern mit uns zu teilen. Kann dieser Podcast dein Begleiter sein auf deiner Reise, die uns alle zum selben Ziel führt, nämlich dem Wiedererkennen unseres wahren Selbst.
Herzlich willkommen zu Radikal Nondual, eurem Kurspodcast. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt und heute haben wir eine ganz besondere Folge, nämlich unsere kleine Jubiläumsfolge. Es ist die 10. Podcast-Folge und egal, ob es die erste ist oder die 10. Folge, die ihr von uns hört, wir freuen uns, dass ihr zugeschaltet habt und möchten euch in der nächsten knappen Stunde wieder mit verschiedenen Kursthemen begleiten und auch das Ganze diskutieren und wir freuen uns darauf. Ja, Kurspodcast. Wir haben uns ein ganz bestimmtes Thema heute rausgesucht und möchten mit euch tiefer eintauchen in die Welt der Drehbücher, der Skripte und der inneren Filme. Also, da wollen wir eintauchen, vielleicht auch schauen, wie wir daraus wieder auftauchen können. Und da draußen gibt's ja ungefähr 7 Milliarden Filmkritiker. 2 davon sitzen hier zugeschaltet an den Mikrofonen, der Felix und der Andi. Servus, grüß euch.
Hi.
Servus, David.
Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Ich freue mich. Skripte, Drehbücher und Filmkritiker. Also wir sind sozusagen das literarische Terz oder das literarische Trio oder das Kurstrio, wenn es darum geht, hier den einen, den großen Film, wenn man so will, zu bewerten. Wie seht ihr das denn mit Skript und Film? Welche Verbindung habt ihr denn gleich mit diesem Begriff, vielleicht einfach mal mit dem Begriff Skript und Drehbuch, wenn es um den Kurs geht?
No pressure mit großem Film und so, gell? Also schön langsam. Ja, du hast das ja jetzt im Prinzip schon vorweggenommen mit dem Jubiläum, dass das ausgerechnet für unsere Folge Nummer 10 jetzt zum Thema wird. Das hätte sich ja kein Drehbuchautor, Geschichten, wie sie sonst nur der Fußball schreibt, plötzlich auch im Kurstrio. Ja, also ich könnte jetzt hier jede Menge erzählen, aber ich will mir noch ein bisschen Pulver aufheben für später. Also mal schauen, was der Felix sagt.
Ja, für mich diese Idee des Drehbuchs ist so ein bisschen immer, vor allem historisch mit, was will ich denn, dass in meinem Drehbuch dann so alles passiert? Also ich war da irgendwie recht schnell als Jugendlicher dann so, ja, du kannst ja auch entscheiden, was du machst und dann kannst du vielleicht Bundeskanzler werden, wenn du das denn möchtest oder du musst ja nur an dich glauben. Und so diese die Bemühung, dass der Film ein guter wird und dass er mir gefällt, das war, glaube ich, so das Erste, wie ich mit diesem Thema umgegangen bin.
Ja, also wie dass der Film uns gefällt, dass wir den Film gestalten wollen, Stichwort Autorenschaft, dass wir selbst gute Schreiber sind, ne? Dass wir einen guten Film uns schreiben, ein gutes Drehbuch vorlegen für unser Leben, das ist, denke ich, nur allzu verständlich und auch eines der Themen, die der Kurs anspricht, wer denn eigentlich der Autor des einen großen Drehbuchs ist. Andi, du hast ja auch dich intensiv mit dem Thema beschäftigt und ich glaube auch mit dem Begriff, vielleicht können wir da mal ein bisschen einsteigen, was der Kurs alles so rund um das Thema Skript und Drehbüchern sagt, weil ich glaube, das Wort Drehbuch kommt einige Male sogar vor im Kurs, ne?
Das stimmt, das kommt ein paar Mal vor, ist jetzt nicht ganz so oft wie Vergebung oder was wir sonst schon so hatten, das kommt ja ein paar Mal öfter vor. Aber es gibt doch im Textbuch so einen Abschnitt, wo es sehr häufig vorkommt in der neuen Deutung. Und dann ist relativ bekannt dieses Zitat, was ja auch der Aufhänger irgendwie für diese Folge jetzt war, dass das Drehbuch geschrieben ist, also the script is written, wie es auf Englisch so schön heißt. Und das war irgendwie so ein bisschen der Anlass auch, nicht nur, weil es uns Hörerinnen und Hörer immer mal wieder nahegelegt haben, sondern weil das auch was ist, was mich ähnlich beschäftigt hat, wie es der Felix jetzt gesagt hat, die Frage, wie viel Einfluss habe ich denn tatsächlich auf mein Drehbuch? Wer spielt denn da sonst noch so rum und so weiter? Und da habe ich mich dann mal drauf gestürzt. Und das ist natürlich, wenn man jetzt nur mal beim Kurs bleibt, ein sehr großes Thema. Da hängt vieles mit dran. Wir haben in der Vorbereitung auch kurz darüber gesprochen. Das impliziert auch irgendwie die ganze Zeitthematik. Das lassen wir aber jetzt für diese Folge einfach raus, weil das sonst zu groß wird, dass man das jetzt kompakt in einer Stunde irgendwie darbringt oder darbietet. Und können wir ja dann später machen. Wir haben ja jetzt erst die Zweistelligkeit erreicht. Also wir haben ja vielleicht auch irgendwann mal dreistellig. Also da wird irgendwann bestimmt mal nochmal eine Zeitfolge kommen. Ja. Und jetzt war es halt so mit dem Drehbuch.
Im Laufe der Zeit kommt dann die Zeitfolge.
Sehr schön. Der Wortschmied. Und jetzt war halt eher so das Drehbuch irgendwie ein Ding, über das ich nachgedacht habe. Und vielleicht einfach jetzt vorweg mal ein paar so Grunddinge, die auch an deine Einleitung anschließen, David, dass Drehbücher nur im Zustand des Traums, also in der vermeintlichen Trennung eine Rolle spielen. Also in der Wahrheit oder im Himmel gibt es weder Drama und deswegen auch kein Drehbuch. Da braucht es keinen Regisseur, da gibt es einfach bloß Sein. Das heißt, wenn ihr euch dann überlegt, wer die Drehbücher schreibt von den zwei Äffchen, die auf den Schultern sitzen, ist das auch relativ klar. Denn wenn es im Himmel kein Drehbuch gibt, wird eben bloß in der Trennung haben. Trennung haben wir bloß dann, wenn wir dem Ego-Äffchen folgen, dann habt ihr da auch schon den Drehbuchschreiber. Das ist auch einfach mal so ein Ding, was man von vorher klar irgendwie haben muss, finde ich zumindest. Und dann gibt es irgendwann so einen zweiten Drehbuchschreiber, der sich ja nicht aufdrängt, aber der dann irgendwie mal mit einsteigt und sagt, hey, pass auf, ich kann aus eben von deiner Drehbücher ein alternatives Ende vielleicht machen oder auch ein alternatives Ding bauen, wenn du mich nur lässt. Denn das könnte man alles ganz anders sehen und korrigieren. Und der dann irgendwann mal so Sprüche daherbringt wie, die Welt ist eigentlich schon lang vorbei, wie es im Textbuch mal heißt. Und wenn die Welt schon lang vorbei ist, heißt das eigentlich auch, dass der Traum vorbei ist und dass der Film vorbei ist. Und da müssen wir ja, wie du vorher gesagt hast, David, irgendwie auch rausgekommen sein. Und das finde ich eine spannende Beobachtung auch. Und darum soll es heute gehen. Aber jetzt erstmal genug von mir. Denn ich bin mir sicher, ich habe euch auch ein paar Gedanken gemacht, wie es der Kurs sieht und wie wir das mit unserem jetzigen vermeintlichen Leben irgendwie so in Verbindung bringen.
Ja, absolut. Also ich finde letzten Endes schon, du hast es schon ein bisschen angedeutet, dieser Begriff im Englischen ist der Begriff the script. Und im Deutschen in der Übersetzung ist es das Drehbuch. Ne? Und wenn wir das jetzt mal ganz praktisch übertragen, das ist ja wieder ein Symbol, das der Kurs verwendet, mit dem er spricht. Und da merkt man wieder, wie durchdacht der Kurs ist, dass auch in so einem kleinen Wort schon so viel drinsteckt. Denn das Drehbuch, wenn wir das übertragen auf die Welt hier, das Drehbuch ist ja etwas, was sich jemand geistig ausgedacht hat. Das ist also eine Idee. Jemand hat irgendwie eine Idee, eine Fantasie, ist ein Schreiber und überlegt sich, ach, ich habe eine bestimmte Handlung und die schreibe ich nieder im Drehbuch und dann ist das sozusagen die Grundlage, wie etwas dann auch ausgespielt ist. Und ich finde dieser Gedanke, dass die Welt hier eigentlich ein Drehbuch ist, das schon geschrieben ist, dass sich jemand etwas ausgedacht hat, so, es zeigt eigentlich schon mal, dass es weg von der Wirklichkeit ist. Denn etwas, was sich jemand ausgedacht hat, ist eigentlich nur eine Projektion von etwas Innerem nach außen. Und so ist es ja eigentlich auch im Kurs, der uns sagt, ne, das Ganze hier ist eine Projektion, ist ein Traum, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Denn wie du auch gesagt hast, in der Wirklichkeit gibt es nicht die verschiedenen Regisseure und alle möglichen Helden, Abenteuer oder auch Leid und sonstige Dinge, die wir sonst im Drehbuch so häufig hier erleben. Und deswegen finde ich das einfach eine schöne Symbolik, mit der wir sehr gut arbeiten können, mit der Symbolik der Drehbücher und eben auch ganz praktisch übertragen, so mit wem schauen wir denn diesen Film? Gucken wir es mit unserem eigenen Ego oder haben wir da jemand anderen an der Seite, den Heiligen Geist, der uns ein bisschen was anderes einflüstert, wie wir das Ganze betrachten können?
Für mich war diese ganze Thematik mit dem Drehbuch neu. Also ich kam so aus dieser Weltverbesserer-Ecke. Und da, es gibt ja so viele Probleme auf der Welt, ne? Und klar habe ich gedacht, ja gut, jetzt irgendwie da einen positiven Beitrag zu leisten und irgendwie zu schauen, dass dieses Drama, was sich ja abzeichnete, auch schon vor 20, 30 Jahren, ein ökologisches, ein soziales, ein eigentlich gibt es ja unendlich viele Dramen, die sich alle gleichzeitig abzeichnen, dort eine Veränderung, ein besseres Ergebnis, ein besseres Ende herbeizuführen. Und dann zu erfahren, dass das zwar möglich ist und auch nichts dagegen spricht, aber dass es nicht, sagen wir mal, der ultimative Zweck ist, für den der Kurs steht. Und dass das sogar schon, ja, im Drehbuch steht jetzt dieses Unglück und im Drehbuch steht jetzt jenes Unglück und da steht jetzt das drin. Das hat für mich eine sehr beruhigende Komponente, weil ich dadurch ein Stück weit weniger das alles so schlimm finden muss. Wenn man sich einen guten Film anschaut, und ich gehe sehr gerne ins Kino, ich schaue gerne Serien an, dann sind die ja oft sehr spannend. Und für Spannung brauchst du Drama. Es gibt ja fast nichts Langweiligeres als Teletubbies oder sowas, wo letztlich nichts passiert.
Also gibt die noch irgendeiner überhaupt? Gibt es die noch?
Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Oder wenn du eine Kamera auf eine Wiese richtest, wo die Blumen von links nach rechts fliegen, das wäre ja kein Film. Ein guter Film mit einem guten Drehbuch, der hat Witz, der hat Drama, da muss es aber auch immer wieder Katastrophen geben. Und in diesem Verständnis dann die Zeitung aufzuschlagen und zu sagen, okay, und meine Welt ist auch ein Drehbuch und die hat Witz und die hat Drama und da muss es auch immer wieder Katastrophen geben. Und es ist gar nicht meine Rolle, jetzt so sehr der Drehbuchdoktor zu sein, sondern vielmehr im Frieden zu lernen, damit zu sein, was auch immer da in diesem Drehbuch morgen wieder für mich für eine Überraschung kommt. Und das ist für mich so der ein unglaublich beruhigender Aspekt an diesem Gedanken des Drehbuchs. Meine Rolle ist nicht rauszufinden, was da morgen vielleicht passiert und nicht passiert und was ich da tun kann oder nicht tun kann. Es spricht nichts dagegen, aber es ist nicht so wichtig. Und dadurch kann ich ein bisschen, ja, wie so im Kino. Und ich habe so einen Zettel in meiner Wohnung, der heißt, schau dir die Welt an und nimm dir eine Packung Popcorn. was ich im Kino ja auch machen würde.
Du spoilerst hier schon wieder ganz schön rum. Ich meine, das ganze Drama.
Popcorn, stand das da?
Das ganze Drama aus der Folge schon wieder draußen.
Oh Jemini.
Schön. Jetzt haben wir gleich hier mal dargelegt, was so alles drin ist. Und wenn wir jetzt, also die Leute, die Popcorn mögen, ich kriege immer die Krise, wenn irgendjemand neben mir im Film Popcorn da auspackt, weil ich denke, Kruzifix, ich bin da, ich will den Film auch schauen und kann krachen. Meistens in den stillen Szenen hörst du dann neben dir die Nacho-Packer. Genau. Also bist du also Popcorn. Naja, okay.
Ich bin, wir sollten unbedingt mal zusammen ins Kino gehen.
Machen wir Popcorn-Volk, genau.
Das ist das Ende des Podcasts, Ende in diesem Film.
Genau. Sehr schön. Ich habe jetzt den Einstieg sehr interessant gefunden, den Ansatz, Felix, den du jetzt gebracht hast. Wann denkt man eigentlich mal drüber nach, dass es fürs eigene Leben irgendwie das Skript gibt? Also jetzt so Pre-Course, also vor dem Kurs irgendwie. Als ich darüber nachgedacht habe, bei mir war es dann so, dass man das macht, was der Kurs uns dann beibringt, dass man nicht tut, wenn man der Liebe folgt. Es heißt im Kurs ja so schön an einer Stelle, dass Liebe nicht vergleicht, also keine Vergleiche macht. Und ich habe halt dann gerne mal mein Lebensstrang verglichen mit anderen und habe mir dann gedacht, wie schaffen die das jetzt, dass das so ist? Warum ist das bei mir nicht? Könnte ich da nicht irgendwie? Versteht ihr, was ich meine? Also, dass du da dann irgendwie versuchst, drüber nachzudenken, dass du dein Skript vielleicht änderst, also in eine andere Richtung bringst und jetzt nicht einfach dabei bleibst und sagst, okay, das ist jetzt so, wie halt mein Leben verläuft. Und die ganzen anderen Fragen, wie du jetzt gesagt hast, das annehmen und dann einfach, so wie es der Kurs dann ja auch nahelegt, etc., das noch überhaupt nicht im Blick haben, aber da brauchst du im Prinzip auch keinen Kurs dazu, sondern dass du einfach hergehst und sagst, ja okay, das ist halt jetzt mein Leben, die haben ihr Leben. Nee, sondern dass man sagt, hey, wie mache ich denn das, dass ich da auch hinkomme, dass ich den Erfolg habe oder dass ich so beliebt bin und sowas. Das war mein erstes Ding und wenn man darüber nachdenkt, was ist denn dann die Motivation, dass man versucht, am Skript vielleicht was ändern zu wollen, am Drehbuch, ja, dass man mit seinem eigenen nicht zufrieden ist. Dass man glaubt, das ist vielleicht zu schlecht. Es gibt auch das andere, ja, wenn jetzt das Skript extrem gut läuft und man hat gerade eine erfolgreiche Drehbuch-Episode oder Serie oder Folge, dass man dann sagt, oh Gott, hoffentlich bleibt das jetzt so und wenn das jetzt, ja, dann kommt auch wieder Angst auf. Also das ist mir dann ziemlich schnell bewusst geworden, dass ich nur darüber nachdenke, dass vielleicht beim Leben oder Übersetzen in ein Skript irgendwas nicht stimmt, wenn es entweder zu gut war oder wenn es im Vergleich mit anderen vielleicht nicht gut genug war, meinen Vorstellungen nicht entsprochen hat. Also das wäre jetzt so das ohne Kurs. Und im Kurs natürlich ist dann dazu gekommen die Komponente, naja, jetzt wenn man schon spirituell quasi tätig ist und dann irgendwann versteht, dass es nicht darum geht, dass man hier am Drehbuch rummanipuliert, sondern dass man mit seinem Drehbuch halt klarkommt, kommt dann doch irgendwann, ja, könnte man aber nicht doch für die Welt jetzt was tun, weil man jetzt das Drehbuch vielleicht für alle ein bisschen angenehmer macht oder sowas, so den Happy Dream, völlig verkennend, was das eigentlich meint, irgendwie herstellt und sowas. Und dann vergisst man über das Ganze, das war dann so der Aha-Effekt für mich. Die eigentliche Frage, die man sich stellen sollte, will ich jetzt weiter, wie es der David vorher gesagt hat, so im Bereich von Fiction, Drehbücher oder Romane schreiben oder Dramen, oder will ich lieber sein, statt irgendwas zu werden? Und das heißt Bestandteil von Himmel, / Gott, / wahrer Liebe sein. Die Frage fällt dann irgendwie darunter, weil man so fasziniert von dem Spannenden ist. Oder wie du vorher gesagt hast, wer schaut jetzt schon eine Wiese an, die da eine Stunde lang oder einen Tag lang mit der Kamera beleuchtet wird? Das ist ja sehr fad.
Ja. Ja, und das ist auch interessant, wenn man so sich anschaut, was die Welt einem da draußen sagt. Ne? Man muss nur mal kurz, wer noch einen Fernseher hat mit einem Privatkanal, wo Werbung läuft, dann kommt sozusagen in jeder Form der Werbung, mach dein Ding, sei dein ganz besonderes Selbst. So, ne? Sei ganz individuell und wenn du unser Produkt kaufst, dann drückst du deine Individualität aus, so ungefähr. Und das wird ganz häufig betont, so sei du selbst. Auf der einen Seite, natürlich kauf unser Produkt, dann bist du unser Selbst, aber das spricht uns total an, so schreib deine eigene Story, so zieh dein eigenes Ding durch, mach's nicht wie die anderen, sondern sei dein eigener Held, sei dein eigener Autor, so um zurück zum Drehbuch zu kommen. Und das spricht uns eigentlich auf einer ganz bestimmten Ebene, würde ich sagen, spricht uns das alle an. Und sagen, ja genau, ich bin ja was Besonderes, ich bin ja was ganz Eigenes, bin nicht wie die anderen. Ich merke ja schon, ich passe ja sowieso nicht ganz so gut in die Welt rein. Ich muss also mein eigenes Ding machen, muss mich also noch mehr abgrenzen von allen und das auch irgendwie zeigen durch Kleidung, durch mein Äußeres oder durch eben den Lebensstil, den ich habe. Und dann vergleichen wir, wie du gesagt hast, Andi, ganz schnell, mache ich es besser oder schlechter als die anderen? Woran messe ich denn? Ne? Der Erfolg ist dann eigentlich fast immer im Äußeren, weil die Zufriedenheit, da gibt es keinen richtigen Index, dass ich mehr messen kann, wie zufrieden bin ich denn im Vergleich zu den anderen. Man guckt sich sehr schnell einfach die ganzen äußeren Dinge an, vom Aussehen übers Geld, über Beziehungen oder sowas an. Und in den meisten Fällen sagen wir so, eigentlich macht es mich nicht glücklich. Selbst wenn ich was erreicht habe, habe ich Angst, es wieder zu verlieren. Oder ich merke, es erfüllt mich nicht. Das heißt, wir merken schon, je mehr wir eigentlich uns darum kümmern, unser eigener Autor und Skriptschreiber zu sein und unser eigenes Ding zu machen, sowas ganz Besonderes zu sein, bringt uns auf jeden Fall nicht hin zum Glück und bringt uns keinen Schritt eigentlich auf der spirituellen Ebene jetzt mal voran.
Ich fand es jetzt so krass, als du jetzt gesprochen hast, wenn man da nur zuhört, die Signalworte sind ja alle da, ja, besonders, Besonderheit, etc., ja, erfolgreich oder auch nicht, also das ist ja immer irgendwie mit Beurteilung, mit Wertung verbunden und da klingeln, wenn du den Kurs liest, sämtliche Alarmglocken im Prinzip, aber man vergisst es halt im Alltag meistens. Ja.
Absolut. Und wir können ja eigentlich noch eine Ebene weitergehen. Also wir hatten ein anderes Skript, wir hatten Gott als Autor, wenn man so will, und irgendwann haben wir uns dann entschieden, das Skript gefällt mir nicht. Das Skript, da passiert gerade zu wenig auf der Wiese sozusagen.
Da ist also nur vollkommene Liebe. Und
da ist nur Liebe und nur Glück, da muss es doch mehr geben. Es muss mehr als die Vollkommenheit geben oder was anderes. Ach, weißt du was, ich mache mein Ding, ich schreibe mein eigenes Skript und puff, sitzen wir da und haben das ein Schlamassel mit der ganzen Welt. Und wollen jetzt ringen um die Autorenschaft. Wir ringen darum, wer bestimmt denn eigentlich, was jetzt passiert in unserem Leben. Wir ringen mit Gott, wer uns da geschaffen hat. Wir wollen uns selbst erschaffen und wollen unser Leben hier ganz, ganz bildlich gesprochen machen, Karriere machen, irgendwie Familie gründen, das fortsetzen, dass wir Menschen machen, wenn man so will. Das ist ja auch symbolisch da so mit dabei. Und da merken wir sehr schnell, wie, wenn jemand kommt und sagt, du, die Welt ist schon vorbei, du kannst hier Purzelbäume machen und sonst was, aber eigentlich ist es schon vorbestimmt, fühlt sich sehr schnell wie ein Angriff an, weil es dann heißt ja, du bist nicht mehr dein eigener Herr.
Mhm. die Entscheidungsfreiheit geht flöten. Und man, also das ist so, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum uns immer mal wieder viele Fragen, also uns jetzt im Sinne von, die wir ja, wir geben es ja auch offen bekannt, uns öfters mal mit dem Kurs auseinandersetzen. Was mache ich jetzt denn mit diesem vermeintlichen Verlieren der Freiheit? Wie ist denn das eigentlich? Weil es klingt ja so, wenn es da heißt, dass das Drehbuch geschrieben ist, das ist, glaube ich, was, was viele dann auch umtreibt. Ging auch mir so, als ich das erste Mal gelesen habe. Ja. Wir lieben ja alle unsere eigene Autorenschaft, wie du jetzt, finde ich, super nochmal gesagt hast, David. Also wir wollen ja gerne selber unsere besonderen Rollen schreiben und selbst auf der Ebene jetzt, also in der Welt, ja, uns nicht reinreden lassen. Ja.
Und dieser Gedanke, der mir erst überhaupt daran nicht gefallen ist, so die Abwesenheit oder die scheinbare Abwesenheit von meinem freien Willen. Ich war immer der Meinung, ja, ich habe doch einen Willen und ich kann jetzt die Hand hochheben und dann kann ich sie wieder runter tun. Und morgen fahre ich nach Paris. Gut, jetzt vielleicht kann ich nur noch morgen bis zum Englischen Garten kommen. Aber es sieht ja so aus, als hätte ich einen freien Willen in diesen Entscheidungen. Und dann zu erfahren, ja genau, es sieht halt nur so aus, es ist aber schon gedreht und das, was du für deinen freien Willen hältst, ist einfach nur Teil dieser Rolle, die die Person spielt und hat überhaupt nichts mit dir zu tun, das hat mir nicht so geschmeckt. Ich weiß nicht, Andi.
Das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das sind wir nicht allein, Felix. Bitte. Ja, da kommt sie ja irgendwie vor wie so buchstäblich wie die Marionette, ja? Irgendjemand zieht an deinen Strippen und es schaut irgendwie neu aus und dann nach und nach bekommst du so Botschaften, hey, das ist alles schon fertig. Und es ist ja so ein schöner Gedanke auch, dass man das, glaube ich, auf der Ebene durchaus so wahrnehmen darf, dass wir jetzt in der Rolle drin sind. Der Kurs erreicht uns ja jetzt genau in dem Zustand, wo wir uns als Marionette oder als Schauspieler empfinden und wo das große Geheimnis noch ist, was wird denn jetzt aus dem Skript und so. Das ist ja völlig okay. Mhm. Und das Schöne ist, glaube ich, und ich hoffe, da kommen wir jetzt im Laufe der Folge auch hin, dass der Kurs uns zeigt, du darfst jedes Skript genauso ausleben, wie du möchtest und du darfst deine Wünsche haben und sonst was, aber es hilft dir, wenn du quasi die Kurslehre im Gepäck hast, weil es manches an vielen Stellen einfacher macht und es schadet ja nichts, wenn es gelegentlich mal friedlich ist. Das kann man, glaube ich, auch als Dramasüchtiger ganz gut.
Das ist schön formuliert. Es schadet ja nicht, wenn es gelegentlich auch friedlich ist. Ja,
ja, ich glaube, in den aktuellen Zeiten schadet es wirklich nichts. Aber das ist ja dann, da gibt es ja die berühmten Sprüche, man kann es dann wieder nur schätzen, wenn das Gegenteil da ist. Also man schätzt die Ruhe dann, wenn vorher Chaos ist und man braucht das Chaos wieder, um die Ruhe zu schätzen. Und wenn es zu ruhig ist, braucht man wieder Chaos. Also dieses... Ja, dieses ständige Ändern irgendwie. Kennt ja auch jeder.
Ja, das heißt doch letzten Endes, ne, also Felix hat es, und Andi, du auch, ihr habt es schon gesagt, im Kurs steht, dass die Welt schon lange vorbei ist. Dass das Drehbuch sozusagen, es ist schon geschrieben und es ist abgedreht und eigentlich schon vorbei. Wir schauen uns jetzt quasi noch diesen Film an, der schon geschrieben steht.
Da können wir noch an der Stelle, Felix, hau mal schnell raus, die Stelle gleich mal einbauen, bevor wir hier theoretisieren.
Ich würde die total gern lesen, genau.
Ja, super.
Zeit ist ein Kunstgriff, ein Taschenspielertrick, eine Riesenillusion. Das Drehbuch ist geschrieben. Wann die Erfahrung eintreten wird, um dein Zweifeln zu beenden, das steht fest. Denn wir sehen die Reise nur von jenem Zeitpunkt, wo sie geendet hat, indem wir auf sie zurückblicken und uns einbilden, wir würden sie noch einmal unternehmen und im Geist Revue passieren lassen, was vergangen ist. Das ist, ich finde, es ist der Hammer, diese Stelle. Wir sehen die Reise nur von jenem Zeitpunkt, wo sie geendet hat. Ne? Es ist wirklich dieses Bild vom Kino. Ein Kopfkino oder ein Geisteskino vielmehr.
Mhm. Ja. Total. Ich finde, das ist passieren, in dem Moment passieren zwei Dinge. Der eine Punkt ist, es erleichtert mich, wie du es auch gesagt hast, Felix, total. Ach, es ist schon eigentlich alles passiert und ich bin eigentlich auch schon wieder zu Hause zurück bei Gott. Ich muss mich eigentlich gar nicht mehr anstrengen. Puh, einmal tief durchatmen, ich kann nichts falsch machen, ich kann nicht falsch abbiegen und nicht nach Hause in den Himmel zurückkommen. Finde ich super. Andererseits, ne, wieder dieser Angriff, ich kann aber auch nichts dran ändern, wie das Ganze jetzt vorangeht und was noch alles passiert. Das heißt, so meine private Karriere, mein Erfolg und alles kann ich auch nicht so richtig beeinflussen. Das nervt mich schon wieder, ne, so als Ego-Punkt. Aber der Kurs sagt dann letzten Endes, so die einzige Macht, die ich noch, oder die mir hier in dieser Welt gegeben ist, ist die Macht der Entscheidung. Ich kann mich also entscheiden, wie ich das Ganze betrachte. Es klingt am Anfang immer noch, ne, wenn man so das hört, du darfst jetzt nur noch den Film schauen. Du bist jetzt vom Regisseurensitz erstmal gefeuert. Du sitzt jetzt nur noch im Publikum. Das ist schon mal ein bisschen doof, weil dann bist nichts mehr Besonderes, dass du selbst deinen Film schreibst. Okay, aber dann sitzt du im Publikum, guckst auf die Leinwand und dann wird dir sozusagen die Rolle zugewiesen. Darfst jetzt selber entscheiden, machst du da dieses große Drama daraus oder vielleicht ein bisschen was Leichteres, eine Komödie. Das ist die Macht, die wir noch haben, sagt der Kurs. Oder wie seht ihr das?
Ich sehe es auch so. Die Schwierigkeit ist nur, dass man da hinkommt, dass man quasi sich in diesem Kinosaal befindet. Denn das ist ja dann schon das, was der Kurs mit uns leistet, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir in diese Beobachterrolle schlüpfen. Denn normalerweise nehmen wir uns ja wieder der Schauspieler tatsächlich wahr. Der Geist spielt ja so und tut so, als wäre er jetzt, lassen wir mal die ganzen metaphysischen Zusammenhänge weg, als wäre er jetzt einfach der Schauspieler, also so das Interaktive. Ja. Es gab mal einen Film, dessen Titel mir jetzt natürlich gerade nicht einfällt, wo der Arnold
Schwarzenegger.
Wo der Arnold Schwarzenegger. Oder Schwarzenegger quasi den Helden im Film quasi spielt, also in das Skript, in die Leinwand.
Last Action Hero.
Nee, das war das der? Ja, kann sein.
Der letzte Actionheld, genau, ist und so ein Junge schaut den Film an und wird dann reingezogen, genau, oder er kommt dann raus aus dem Film.
Ja. Also wir empfinden uns jetzt gerade so, als wären wir in dem Film drin und die Beobachterrolle, wo wir hin sollen, wo man dann diese Popcorn-mäßige Atmosphäre haben kann, weil du es mit Abstand siehst und wo dann die Formulierung greift, dass wir entscheiden, ist ja im Geist etwas Revue passieren lassen. Soweit sind wir ja alle nicht. Also das Wiedererinnern an das, was wir wirklich sind, ist ja der Prozess, der gerade stattfindet. Dadurch, dass wir jetzt lernen, in unserem vermeintlichen Action-Drama, ja, dass wir eben nicht die Action-Figur sind, sondern der Popcorn-Typ, der hinter der Leinwand sitzt. Aber der Felix hat gerade was, bevor ich hier einen Wolf mir laber.
Mir ist nur eine Sache, die mich tröstet, ist, dass nicht irgendjemand dieses Drehbuch geschrieben hat und ich auch dann nicht eine Marionette von irgendjemandem bin, sondern dass wir ja selbst, also ich in Wahrheit oder ich in Wahrheit nicht.
Das ist Trost für dich. Also bei mir ist das eher so, dass
naja,
also mich erschreckt.
Ein bisschen bescheuert, diese Geschichte. Nee, aber es heißt auch, es ist kein Opferdenken möglich. Ja. Ne? Also ich kann mich lang darüber aufregen, aber es ist so, ich finde, die Parallele ist, wenn ich heute Nacht im Bett was träume, bei wem soll ich mich beschweren, Traum, ja, wenn der Traum scheiße ist?
Das stimmt. Der Trost ist das, also ich habe mir die Suppe eingelöffelt sozusagen. Ich kann es dann auch selber wieder auslöffeln, weil es meine Suppe ist und kein anderer. Das stimmt schon, aber das Ich, von dem ich meine, dass ich bin, ist nicht dasselbe Ich, das hier der Drehbuchautor ist. Und dahin zu kommen, das braucht eine Zeit, ne?
Weil wir gerade über Filme eben auch so sprechen. Es gibt einen Film, den ich persönlich richtig klasse fand. Und der Film heißt Melinda und Melinda. Der ist von 2004 von Woody Allen. Ne? Und man kann über ihn halten, was man will. Ich fand den Film deswegen so klasse, weil er diese Entscheidungsmöglichkeit, wie man die Fakten, die da draußen passieren, so wunderbar auf den Punkt bringt. Die Kurzzusammenfassung ist die, dass eine Dinnerparty ist und so ein paar Intellektuelle diskutieren über das Leben und sagen, Mensch, das Leben ist eine Tragödie, guck, was da draußen passiert, das ist alles furchtbar und dramatisch und schlimm und hier die nächste Katastrophe. Und der andere sagt, nee, du siehst das falsch, das ist eine große Komödie, du kannst das alles mit Lockerheit und mit Leichtigkeit sehen und dann geht die Diskussion los. Und der eigentliche Film beginnt dann und erzählt zwei Geschichten. Die Fakten sind jedes Mal genau die gleichen Fakten. Da geht es dann um eine Schauspielerin, die ihren Job verloren hat, die irgendwie zu einem anderen Paar reinkommt und das Leben total durcheinander wirbelt und dann wird fremdgegangen, dann werden sozusagen Karrieren so ein bisschen zerstört und alles und neue Menschen kommen zusammen, alles ist ganz dramatisch, es wird viel geweint und angeklagt und so. Und dann, das ist die erste Hälfte des Films, und in der zweiten wird genau die gleiche Geschichte wieder erzählt. Wieder kommt diese Schauspielerin zur Familie und plötzlich hat das alles Leichtigkeit. Genau die gleiche Geschichte, auch eine Beziehung geht dann zugrunde, aber die freuen sich total, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, mit jemandem Neuem zusammenzukommen und dass irgendwie ein Job, der vielleicht anstrengend war, zu Ende geht und neue Möglichkeiten und dann Freiheit. Und das ist total spannend zu sehen, weil die Fakten bleiben die gleichen. Die Schauspieler spielen sozusagen die Fakten zweimal durch, aber einmal mit, wenn man so will, mit einem komödiantischen Blick, mit einer Leichtigkeit und einmal mit so einem totalen Drama und einer Schwere. Und das ist ja cool. Der Film bringt es sehr schön zur Sprache, also kann ich allen empfehlen. Er ist dabei auch richtig, richtig lustig. Und Stichwort Lachen, dass man auch das alles, was hier passiert, auch nicht so ernst nimmt, ist schon mal ein erster guter Schritt.
Das ist immer ein guter Schritt, wenn man das Lächeln nicht vergisst, so schwer es manchmal auch ist. Mhm. Mir ist jetzt gerade, während du gesprochen hast, David, noch eins eingefallen, was ja auch viele, glaube ich, ein bisschen umtreibt. Also höre ich zumindest immer mal wieder, mit dem, wie denn das jetzt ist, mit dem Revue passieren lassen. Also die geistige Komponente haben wir jetzt schon. Ich glaube, es hilft auch, wenn man es jetzt mal auf der Ebene, in der wir uns gerade befinden, lässt, wenn man sich überlegt, wie vermeintlich logisch einem verschiedene Dinge vorkommen, wenn man es im Rückblick betrachtet. Während du vorwärts marschierst und noch nicht weißt, jetzt wie der Felix vorher gesagt hat, hebe ich die linke Hand, die rechte Hand oder sowas, machst du es halt einfach und es gibt irgendwelche Gründe. Und du verstehst oft nicht, warum. Wenn man dann nach ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht, ob das beim Handheben passt, aber es könnte ja sein, dann zurückschaust, verstehst du vielleicht plötzlich, warum da das eine passiert ist und da das andere passiert ist, weil dann aus den zahllosen Möglichkeiten, die du in jeder Sekunde hast, halt eine fest geworden ist. Und dann entsteht irgendwie so ein Film. Und nachdem der Geist dieses zeitkomponenten Dings einfach nicht hat, sondern in jedem Moment alle Möglichkeiten zur Verfügung hat, was wir so schwer nachvollziehen können, weil wir ja meistens schon überfordert sind mit den, nehme ich jetzt die linke Hand oder die rechte Hand. Also wenn ich da jetzt alle Möglichkeiten da liegen hätte, als normaler Ameisenmensch, der irgendwie so 2D-mäßig hier über den Tisch läuft, dann wäre man halt überfordert. Aber ich glaube, das macht es auch einfacher, dass man so ein bisschen mit der Metapher umgehen kann, was es denn heißt, wenn man zurückblickt. Also das kann man von hier aus auch verstehen. Ja? Und wäre dann vielleicht auch so eine Idee für die Pause. Aber ich weiß ja nicht, ob wir schon im Pausenbereich sind. Wie schaut es denn aus, Jungs? Mhm.
Ja, da können wir gleich gehen. Ich habe vielleicht noch, weil du es gerade gesagt hast, wir wollen ja wissen, was kommt. Und ich merke das ja auch so. Deswegen haben Wahrsager, Hellseher, Tarotkarten und sowas ja immer Hochkonjunktur. Ich will mich da gar nicht. Ja, wir haben ja vor kurzem drüber gesprochen. Wir nehmen uns da gar nicht raus. Ja, aber man will wissen, sozusagen, wer will wissen, wie geht der Film weiter oder wie geht's voraus oder wie kann ich mich vorbereiten, so, ne? Also diese Unsicherheit ist nicht zu wissen, macht einen kirre ganz häufig. Und deswegen, wenn man ein Medium hat und das in die Zukunft sehen kann oder sagen kann, wird das eine große Liebesbeziehung aus der Partnerschaft, die man gerade hat, oder sollte man lieber nicht mit dieser Person ausgehen? All solche Sachen, das spiegelt sich da.
Vielleicht auch gar nicht so im Detail, aber so kleine Hinweise. Könntest du nicht so ein kleines Stück da den Vorhang noch lüften? Also das, ich weiß nicht, geht es euch auch so? Also ab und zu erwische ich mich schon, aber das hätte ich gerne. Und dann nehme ich, scheiß drauf, ist vielleicht besser, wenn du es nicht weißt. Aber
ich will dann immer ein Zeichen haben. Genau. Wenn das jetzt das Richtige ist, dann...
Ja, genau. Böse, sehr gefährlich. Und dann wird plötzlich aus jedem Nummernschild ein Zeichen, aus dem Telefonaufruf, aus der Uhrzeit... Da wird es lustig und sehr spirituell. Ja.
Also ich habe jetzt gerade ein Zeichen vom Heiligen Geist hier bekommen, dass wir jetzt in die Pause gehen sollten. Oh.
David, ich glaube, das war ein Tadel.
Du scheinst einen guten Draht zu haben.
Das klang jetzt ein bisschen nach Tadel, aber wenn der Felix das sagt, dann machen wir das.
Oder? Nein, passt. Das war nur ein blöder Witz. Nee,
ich glaube, das ist schon angebracht, dass wir jetzt mal eine kurze Pause machen. Ich habe überlegt, wir haben es ein bisschen angedeutet, es wäre vielleicht jetzt mit der einen Stelle im Hinterkopf, die wir schon gelesen haben, diese berühmte aus der Lektion 158, vielleicht ja ganz hilfreich für euch, die ihr jetzt zuhört, und für uns natürlich auch nochmal, mal zu überlegen, zu reflektieren, wo würde ich denn mein Skript vielleicht ganz gern ändern? Also jetzt im Moment und warum? Und wenn ihr jetzt vielleicht keine Änderungswünsche habt, dann vielleicht in der Vergangenheit. Und So als Zusatzgedanken hatte ich vielleicht schon mal die Erfahrung, dass sich im Nachhinein etwas gefügt hat, zum Vorteil von allen Beteiligten, was ich mir vorher nie so gedacht hätte, als ich vielleicht vor einer Entscheidung stand. Einfach mal reinspüren, die Musik genießen und mal schauen, was euch so einfällt dazu. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Felix, du hast so gestrahlt jetzt, während die Musik gelaufen ist. Jetzt kann ich mich nicht zurückhalten. Was hast du gerade gedacht?
Ja, ich habe so gedacht, jetzt fange ich da mal mit an. Was würde ich gern ändern? Und da sind mir tausend Sachen eingefallen. Also hier muss ich was ändern und da und in der Beziehung und in meiner Wohnung. Und wenn dieses blöde Corona weg wäre und überhaupt und finanziell. Und dann habe ich mir gedacht, ist ja eigentlich erstaunlich, dass ich jetzt so viel ändern will. Weil eigentlich ist alles so ganz okay. Und dann habe ich gedacht, irgendwie sehr strange. und dann ist mir dieser zweite Teil vom Andi eingefallen. Eigentlich passt es immer, ne? So dieser Satz vom Kurs, ich werde dich niemals ungetröstet lassen. Also völlig wurscht, was passiert. Es gibt einen Trost. Und das war irgendwie total schön. Da war einfach so, ja, wenn ich mir die Frage mit dem Ego stelle, dann will ich alles ändern, unbedingt, egal was. Und es kann so in Ordnung sein, wie es ist. Also wenn man jetzt mein Leben betrachtet, ist es, glaube ich, objektiv gesehen wunderbar. Ich bin nicht krank, ich wohne in München, wir haben genug Geld, wir haben eine Wohnung, wir haben Arbeit, wir sind gesund. Aber trotzdem, ich finde was, was ich dann noch ändern will. Aber wenn ich damit aufhöre, dann kann ich so strahlen oder so einfach, das ist alles gut, das ist völlig wurscht. Das war der Prozess in dieser, während wir diese Musik gehört haben.
So, sehr schön. Ich habe jetzt während der Musik zum einen, als du so schön gegrinst hast, sofort an diese berühmte schlichte Gemütmatrix von dir gedacht irgendwie. Und dann waren viele Beispiele da, zum Beispiel das, was man als meistens von der Bedeutung her wichtiger rankt. Also sowas wie Beziehung hast du jetzt auch besprochen. Wäre es besser gewesen, das so zu machen oder so zu machen? Und was wäre dann passiert? Und dann haben wir gedacht, nee, das machen wir mal wieder, wenn wir eine Beziehungsfolge machen. Dann kam als zweites Beispiel, haben wir gedacht, okay, das passt ganz gut, so mit dem The Script is written. Und dann gibt es da den einen Punkt. Ich wäre gerne im Oktober, jetzt Ende Oktober, in die USA geflogen. Und ich habe das geplant, als mit Corona noch nichts war. Und jetzt bin ich ja hier, wie ihr seht, bin nicht in die USA geflogen. Und jetzt haben wir gedacht, okay, das Skript hatte also, wenn man jetzt einmal mal für einen Moment ihre These annimmt, dass das stimmt, was im Kurs steht, also hatte das Skript jetzt bereitgehalten, diesen Termin, USA-Flug, und jetzt gab es die Möglichkeit, dass der stattfindet, dass er nicht stattfindet. Ich habe das im Januar gebucht, da wusste es die Ameise Andi nicht, findet der statt, findet nicht statt. Ameise Andi wusste auch nichts von Corona, was danach dann irgendwie losbrechen würde. So, und jetzt gäbe es die Möglichkeit, der Flug hätte stattfinden können mit Corona, also ich hätte fliegen können. Ich bin aber jetzt nicht geflogen. Es gibt also bestimmt im Skript auch irgendwas, wo Corona stattfindet und ich fliege trotzdem darüber. Es hätte sein können, dass ich darüber fliege und dann ist drüben alles scheiße oder es ist alles toll. Und dann haben wir gedacht, wenn du dir das nur überlegst und jetzt einen Nebenpunkt hier dieses Ja-Nein nur aufmachst und nur die zwei Möglichkeiten nimmst, ist es unglaublich. Und vielleicht hilft es ein bisschen, weil das war auch so in diesem Ameisending. Ich habe da im Gegengefiebert und wusste immer nicht, findet es jetzt statt, findet es nicht statt? Gibt es eine Reisewarnung, gibt es keine Reisewarnung? Will ich das jetzt oder will ich das nicht? Und dann ist mir eingefallen, dieser berühmte Spruch vom Ken, dass man Präferenzen ja durchaus haben darf und soll, aber wenn es zum Investment wird, also wenn man dann sein Heil und seine Erlösung da rein investiert, dass man dann vielleicht mal das Warnlämpchen erkennen sollte. Und das hat mir dann am Schluss geholfen und ich habe es dann irgendwann, wie wir ja auch schon besprochen haben, abgegeben, mit meiner kompletten Präferenz drin und habe dann gesagt, okay, ich würde gern fliegen, deswegen habe ich es gebucht. Aber wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht passiert und ich muss ja noch nicht mal verstanden haben, und ganz ehrlich, ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden, aber es fühlte sich dann ruhiger an und ich konnte wunderbar damit leben. Und ich habe das tiefe Gefühl in mir drin, selbst wenn ich es jetzt noch nicht weiß, es hat bestimmt einen Grund, warum das für irgendjemanden, inklusive mir, die beste Entscheidung war. Weil sie nicht ich Ameise getroffen habe. Weil wenn es jetzt ich Ameise gewesen wäre und ich hätte jetzt investiert, dann wäre ich darüber geflogen. Ja, und das heißt ja nicht, dass da nicht auch wieder der eine Moment drin ist, wo die Erlösung, wie es in der Stelle ja auch heißt, funktionieren kann. Aber es hätte sich irgendwie krampfig angefühlt. Und ich glaube, sowas die richtige Variante. Also ich bin jetzt im Frieden damit.
Ja, und daran merkst du ja schon, also wenn du jetzt im Frieden bist, dann weißt du ja schon, dass die Entscheidung vorher nicht ganz falsch gewesen sein kann.
Warum auch immer. Ich würde dann so ähnlich, wie du vor der Pause gesagt hast, natürlich auch gerne wissen, warum ist das jetzt so und was wäre passiert, wenn X, Y, Z und ja. So. Aber ja, na, ist halt jetzt nicht so. Vielleicht versteht man es irgendwann.
Ich fand das total schön, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, Ameise Andi, das hat mir gut gefallen.
In der Alliteration.
Ich habe mir während, ich bin jetzt der Flo Felix, ist mir dazu noch eingefallen. Beim David bin ich noch mal überlegen. Der aber
Dax
jetzt,
David,
Dax David, aber Ameise hat sowas Kleines, da habe ich irgendwie... Ja.
Passt ja zu meiner körperlichen Erscheinung.
Wir haben ja auch über dieses das Konzept des Drehbuchs, was auch ein bisschen schwierig zu verstehen ist, weil in eines von Garys Büchern heißt es ja auch, das Drehbuch ist geschrieben, aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Ne, wie jetzt all diese Entscheidungen A oder B, Ja oder Nein, verschiedene Konzepte ergeben haben. Und je nachdem, wie sich das Ganze ausspielt, und ich übertrage das mal an Garys Buch, in seinem dritten Buch, Die Liebe hat niemanden vergessen, beschreibt er, glaube ich, eine Situation, wo er sagt, Mensch, ich war im Kinofilm und der Film war ganz furchtbar und ach, ich habe 1,5 Stunden meines Lebens verschwendet. Wie furchtbar und ach, den Film kann ich auf keinen Fall empfehlen, war ja richtig schlimm. Und seine aufgestiegenen Meister sagen dann, Gary, du verstehst nicht, was da passiert ist. Du hast vorher eine Entscheidung getroffen, willst du Film A oder Film B sehen? Du hast dich für Film B entschieden, den du schlecht fandest. Was aber zur Folge hatte, dass du 10 Minuten früher aus dem Kino rausgekommen bist als beim anderen Film. Deswegen bist du gut und sicher nach Hause gekommen in deinem Auto. Wenn du dich für Film A entschieden hättest, dann wärst du zu einer anderen Uhrzeit aus dem Kino rausgegangen und wärst in einen sehr schlimmen Autounfall verwickelt worden und hättest dich körperlich verletzt. Das heißt, du siehst daran, was für eine Konsequenz die Entscheidung hatte. Die Ursache, warum du dich für den Film B entschieden hast, war, dass du vorher Vergebung praktiziert hast. Und deswegen ist dir diese schlimme Erfahrung in dem Fall erspart geblieben. Du hast also dir Zeit gespart und eine bestimmte Erfahrung eingespart wegen deiner Vergebungsarbeit. Das hättest du aber selbst nie gesehen oder erlebt. Das heißt, du siehst es nicht, der Heilige Geist hat diese Arbeit für dich genommen. Das heißt letzten Endes, da passiert was, wenn wir uns entscheiden. Es ist aber ein sehr kompliziertes Konzept, weil wir selbst nicht sehen, was uns erspart geblieben ist oder was sich ändert oder warum wir bestimmte Erfahrungen doch noch machen müssen. Warum vielleicht in bestimmten Fällen doch noch sowas wie ein Autounfall in unserem Skript steht. Und dafür müssen wir uns trotzdem nicht schuldig fühlen.
Ich habe jetzt gerade, während du das erzählt hast, David, ich glaube, eine Antwort auch wieder auf die Frage bekommen, für mich persönlich, warum der Vorhang so selten gelüftet wird. Denn ich glaube, wenn man das vorher wüsste, dass man jetzt dadurch, dass man das und das macht, so ein Ereignis vielleicht abwenden könnte, wird sofort dieses, ich will selber das Drehbuch schreiben, diese Ego-Motivation sich einstellen. Ja? Und dann würdest du versuchen, das so zu drehen, dass eben, was weiß ich, der Autounfall nicht passiert. Und das ist dann nicht im Sinne des Heiligen Geistes, der ja für alle arbeitet, für alle Beteiligten. Mhm. Und ich glaube, dass das deswegen ist und warum es auch deswegen ist, warum ich zwar sehr oft das Gefühl habe, das macht Sinn, dass das und das jetzt so und so passiert, aber ich nicht genau sehe, kommt jetzt XY in der Zukunft, dass das quasi so ein Selbstschutz für mich jetzt ist, dass da manches nicht irgendwie so ganz offen liegt. Aber ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber der Gedanke kam jetzt.
Mir ist auch gerade noch dazu eingefallen, dass diese eine Satz, Prüfungen sind nur Lektionen, also Sachen, wenn Sachen in die Hose gehen, sind nur Lektionen, die du noch nicht gelernt hast und die dir nochmals dargeboten werden, sodass du dort, wo du vor dem eine fehlerhafte Wahl getroffen hast, jetzt eine bessere treffen und allem Schmerz entrinnen kannst. Das heißt, oder was ich dann mir gedacht habe, okay, wenn es mir passiert, dann ist das jetzt da, wo ich noch was zu lernen habe. Weil sonst würde es mir gar nicht passieren. Weil wenn ich es gelernt habe, dann kommt ja dieser Teil zum Tragen, dass ich es gelernt habe und dass das Wunder Zeit einspart und dass ich nicht noch 17 Mal in der ersten Klasse sitzen muss und eins addieren kann, weil ich es jetzt kann. Und dann sind wir eigentlich total schnell wieder bei der Idee von dem Klassenzimmer. Das alles, was mir in dem Skript noch so präsentiert wird, nicht zufällig da ist, die Erlösung kennt keine Zufälle, sondern da ist, weil ich es noch nicht gelernt habe. Und wenn ich es gelernt habe, dann könnte es passieren, ohne dass es mich beeinflusst. Dann kann ich meinen Job verlieren und sage ich, gut, dass ich raus bin, dann ist es diese Komödie. Aber wenn es eine Prüfung ist, das Gleiche, was passiert und ich depressiv werde und pipapo, na, dann ist sie jetzt dafür da, damit ich was lernen kann, was ich noch nicht gelernt habe. Mhm. Das für mich die Schlussfolgerung ist, ich kann völlig im Frieden damit sein, was in dem Skript passiert. Und es ist genau so richtig, wie es passiert, weil es jetzt mein Klassenzimmer ist. Mhm. Egal, was da passiert. Es ist müßig zu sagen, aber ich fände es besser, wenn. Nee, scheinbar nicht, weil das ist jetzt, ich lege nicht den Lehrplan fest. Ich lege nur fest, wann ich es lerne.
Ja, und da kommt dann, das ist genau der Punkt, irgendwas kommt, irgendwas passiert und wir merken, oh mein Gott, es sollte nicht passieren. Ich möchte es nicht so haben. Ganz wunderbar, dann ist es genau die Erinnerung, okay, das ist jetzt das, was du zu vergeben hast. Da steckt jetzt deine Kursarbeit dahinter, das, was du nicht willst, das kannst du jetzt vergeben. Wenn du es nicht vergibst, nicht so schlimm, kommt in der nächsten Runde nochmal, dann ist es vielleicht wieder die nächste Möglichkeit. Aber genau daran merken wir, das ist jetzt einfach immer genau das, was vor uns ist, was wir nicht haben wollen, was uns stört, Beziehungskonflikt, irgendeine Situation, die wir nicht haben wollen, eine Krankheit. Das gibt es gerade zu vergeben. Und irgendwann werden wir da dahin zu kommen, dass Sachen passieren, aber wir werden uns nicht mehr daran stören oder sie verändern wollen oder ablehnen. Und ich glaube, Byron Katie hat auch so eine psychologische Methode entwickelt und hat ein schönes Buch geschrieben. Und der Buchtitel heißt Loving What Is, also liebe einfach das, was vor dir ist. Und wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir das akzeptieren, annehmen und lieben können, was vor uns ist, den oder die einfach, die vor uns ist, lieben können, annehmen können, ja, dann können wir uns vorstellen, wird alles ein bisschen einfacher.
Ja. Und kommt dann auch ganz in die Nähe des Kurses wieder. Ich schaue jetzt hier gerade auf das Buffet, das ja wie immer vor uns liegt. Und da passt jetzt eine Stelle ganz gut dazu, die im Textbuch ist. Ich habe es vorher schon erwähnt, Kapitel 30, die neue Deutung. Und wenn es euch recht ist, lese ich da jetzt kurz was draus.
Gerne.
Da heißt es so schön, Stichwort Bedeutung und wer was wie einschätzt. Würde Gott die Bedeutung der Welt deiner Deutung überlassen haben? Als Frage. Hätte er das getan, dann hat sie keinerlei Bedeutung. Denn es kann nicht sein, dass sich Bedeutung ständig ändert und doch wahr ist. Was spiegeln deine Drehbücher denn anders wider als deine Pläne? Wie der Tag, man könnte auch sagen, wie dein Leben aussehen solle. Somit urteilst du über Unglück und Erfolg, Fortschritt, Rückzug, Gewinn und Verlust. Alle diese Urteile fällst du gemäß den Rollen, die das Drehbuch zuweist. alle diese Urteile fällst du gemäß den Rollen, die das erwerbt, das Drehbuch geschrieben. Ja, genau. Die Tatsache, dass sie von sich aus keinerlei Bedeutung haben, wird durch die Leichtigkeit aufgezeigt, mit der sich diese Etiketten mit anderen Umständen und Urteilen, wie es da heißt, ändern, die aufgrund anderer Aspekte der Erfahrung getroffen werden. Also wenn sie irgendwas ändert, ist die gleiche Nummer plötzlich gut oder schlecht oder das ist ein Erfolg oder keiner. Und wenn du dann zurückschaust, glaubst du, eine andere Bedeutung in dem zu sehen, was vorausgegangen ist. Also plötzlich wird irgendeine furchtbare Katastrophe als die heilsamste Erfahrung beurteilt, die man je im Leben hatte. Was hast du tatsächlich getan, außer zu zeigen, dass es dort keine Bedeutung gab, weil sie sich halt geändert hat. Du hast jedoch im Licht von Zielen, die sich ändern, Bedeutung zugewiesen, wobei jede Bedeutung wechselt, wenn sich die Ziele ändern. Und jetzt kommt der Satz, nur ein konstanter Zweck vermag Begebenheiten mit einer beständigen Bedeutung auszustatten. Und das klingt jetzt auch so ein bisschen nach dem Byron Katie-Zitat, das du gesagt hast, wenn ich dann, egal was ich jetzt vor mir habe, das mit dem konstanten Zweck anschauen kann, wenn ich es als Klassenzimmer sehe, dann kann ich nicht falsch gehen. Dann ändert sich vielleicht hier die Umstände, aber der Effekt ändert sich nicht. War jetzt eine lange Stelle, aber das Buffet, das musste jetzt also an der Stelle gespeist werden. Das half jetzt nichts. Das war im Skript so vorgesehen.
Wir hatten vorhin die Frage mit dieser, was ist denn eigentlich dann mein Entscheidungswille? Das ist so klein, ne? David hat es ja vorhin schon gesagt, ne? Ich kann entscheiden, mit wem ich mir den Film angucke. Oder wie es hier im Kapitel 30 heißt, du wählst stets, also wie triffst du die Wahl? Du wählst stets zwischen deiner Schwäche und der Stärke Christi in dir. Oh. Das ist die ganze Wahl. Nicht Schokoeis oder Vanilleeis, sondern meine Schwäche, diese, ja, zum Beispiel, wie ich das vorhin erzählt habe, was will ich an meinem Leben ändern? Oh, meine Schwäche hat ein reichhaltiges Buffet an Vorschlägen. Was?
Außer Schokolade, da gibt es noch was.
Ja. Okay. Oder der Stärke Christi, ne, wo dann alles okay ist. Das ist die eigentliche Wahl und auch die einzige und die Freiheit. Und es wirkt so unbefriedigend, ne, weil ich will ja eigentlich entscheiden und ich will wer sein. Blablabla. Aber wenn man sich darauf einlässt, merkt man, welche Freude und welche Energie und welche erhebende Stärke da wirklich dahinter steckt. Viel mehr als in meiner, ich hätte jetzt aber gern noch ein Zimmer mehr in meiner Wohnung und einen Balkon. Mhm. Ja.
Erinnert mich auch ein bisschen dran, was der Gary Renard gesagt hat, dass selbst wenn das Skript irgendwie feststeht oder wenn man wie jetzt in seinem Fall ja gelegentlich den Schleier auch ein bisschen gelüftet bekommt, weil man zwei so aufgestiegene Meister auf der Couch sitzen hat, hat er den schönen Satz gesagt, dass man ja trotzdem das Leben leben muss. Also es hilft jetzt nichts, nur weil du das Skript weißt und dann ist alles gut. Das ist so ein bisschen wie, ist eh alles Illusion. Das bringt dich nicht weiter. Du musst das Ding leben. Und da gibt es auch auf unserem Buffet noch eine schöne Stelle. Mag es genügen, dass du Arbeit zu verrichten hast, um deine Rolle zu spielen. Das Ende muss für dich verschleiert bleiben. Das finde ich auch so schön. Es muss für dich verschleiert bleiben, bis dein Teil getan ist. Das ist so ganz auf dieser Gary-Linie. Es ist nicht von Belang, dass das Ende noch verschleiert ist. Denn nach wie vor ist dein Teil das, wovon alles Übrige abhängt. Das heißt, das Leben hier oder das Skript, egal wie es ausschaut, ist nichts Banales oder Beliebiges, sondern das hat eine Bedeutung. Weil wir oft, wenn wir über Kurs sprechen, auch so ein bisschen in das Ding reinkommen mit der Metaphysik und so. Naja, es ist ja ein Traum, es ist eine Illusion, es ist fiktional, es ist gar nicht wirklich. Naja, für uns ist es aber schon wirklich. Und der Weg raus aus diesem Fiktionalen ist dadurch, dass ich das, was ich vor mir habe, tatsächlich so annehme, wie es ist und damit arbeite.
Genau. Und wie in einem Kinofilm, ne, den wir da so sehen, den Film des Lebens, den wir betrachten, können wir uns so vorstellen, wir sitzen da auf unserem Sessel, links neben uns sitzt das Ego und sagt, oh, guck mal, jetzt und was die da machen, das ist ja unglaublich und da musst du reagieren und das kannst du dir nicht durchgehen. Jawohl. Genau, also ne, da wird man immer zur Aktion und zur Gegenreaktion und zur Achtung, du wirst angegriffen, so, dass da kommen ständig solche kleinen und lauten Schreie von links vom Ego, die natürlich erstmal laut sind und da zucken wir schnell zusammen und rechts sitzt der Heilige Geist ganz entspannt und sagt, ist alles in Ordnung. Du bist in einem Traum, du kannst dem, was da ist, vergeben, du kannst es mit anderen Augen sehen und nichts kann dich wirklich erschüttern, was da passiert. Das ist ein Film und du kannst ganz liebevoll auf die Handlung schauen und musst dich nicht angegriffen fühlen und das ist aber eher ein leises Flüstern. Mhm. Und das ist die Kunst, dass wir von diesem Geschrei links von uns ein bisschen abrücken und eben auf den rechtgesinnten Geist, auf den Heiligen Geist hören, der eher so flüstert. Und das ist unsere Aufgabe, weil die Welt da draußen, gefühlt, wenn man das jetzt überträgt, schreit, blinkt, leuchtet und da ne, ist sehr viel Alarm da draußen, wo wir denken, oh, da müssen wir reagieren, während die Stimme im Inneren so leise ist. Und das ist die Kunst, mehr und mehr auf den Heiligen Geist zu hören. Und wir wissen alle, wie schwer es ist, aber es hilft, wenn man sich daran erinnert und immer wieder so das als kleine Aufgabe sieht, so, ich höre noch mal, was der Heilige Geist eigentlich gerade zu dieser Situation hier sagt, bevor wir irgendwie loslegen.
Das Schöne ist ja, dass der Heilige Geist oder Jesus, wenn auch immer man da jetzt im Zuschauersaal neben sich sitzen hat, oder der Plüschhase, dass die ja total liebenswürdig sind. Also wenn du dich jetzt dazu aufgerufen fühlst, dass du da dich wehrst, dass du aktiv wirst, das erlauben sie dir auch. Und es gibt in jedem Skript diesen einen Punkt, wir wissen ja nicht, wo er ist, wo du aussteigen kannst. Das ist jetzt keine Aufforderung, Krawall zu machen. Das ist einfach nur die Erinnerung dran, dass das Verhalten per se nicht entscheidend ist, sondern womit du das Verhalten dann umsetzt. Und ich habe neulich eine Stunde damit verbracht, mit unserem Kurs, mit Kursgrüppchen hier, dass wir darüber gesprochen haben, dass die beiden Übungen, die der Ken ständig zitiert, wenn man die schafft, irgendwie einzubauen, bloß vom Titel her, dass man sich daran erinnert, was man eigentlich ist. Also ich bin nie aus dem Grund aufgeregt, ärgerlich, sonst was, aus dem ich meine. Und ich könnte stattdessen Frieden sehen. Wenn man sich die eine Sekunde nimmt, dann geh bitte auf deine Demo oder reg dich furchtbar über den Film jetzt gerade auf. Aber du machst es mit einem anderen Drehbuchautor, ohne dass du es vielleicht merkst. Aber das ist so viel wert. Und ich finde da auch wieder die Liebe so spürbar, die aus diesem Buch einfach an jeder Stelle rausspricht. Du darfst gern dein, wie es an einer anderen Stelle auch heißt, mit deinen Spielzeugen, mit deinen Kinderspielzeugen dich so lange aufhalten, wie du es für richtig hältst. Ob dir das gut tut, ist ein anderes Thema, aber es ist nicht von Belang, sondern du legst die dann schon weg, wenn es dir reicht.
Ja, Gott geht mit mir, wohin auch immer ich gehe. Das finde ich so ein schönen, das ist für mich so zugänglich. Ne? Also ich kann auf die Demo gehen, ich kann nicht auf die Demo gehen, ich kann in den einen Laden gehen, ich kann in den anderen Laden gehen, ich kann zu Hause bleiben. Wenn ich ihn dann mitnehme, also er geht immer mit, aber wenn ich ihn dann auch noch zuhöre, dann ist es hilfreich. Und das ist die Entscheidung, nicht was ich tue. Mhm. Genau. Das ist ja. Vielleicht ziehen wir ja noch um, aber wenn.
Aber wenn.
Dann bitte so.
Genau, mit Einladung an Gott.
Ja.
Okay, ich glaube, das war jetzt ziemlich ausführlich und wir haben versucht, so gut es geht, halt jetzt dieses wirklich weite Thema irgendwie zusammenzufassen. Zusammenzufassen, das wäre jetzt eigentlich mein Job, ne? Also einfach mal schauen, was haben wir jetzt eigentlich so alles erreicht? Also zum Thema Skript. Also wir haben festgestellt, dass es sich ändern kann oder auch nicht und dass irgendwie Vergebung immer wirkt. Die Welt halt, wie es der Kurs ja ständig präsentiert, die Reflexion ist, wo wir halt sehen, wie wir gerade unterwegs sind. Dass jetzt, wenn man versucht, irgendwie sich einen angenehmeren Traum zu bauen oder als Regisseur da irgendwie aktiv zu werden, dass das nicht böse ist, weil Angst abbauen definitiv keine Sünde ist. Und Schmerz suchen als Opfer oder so auch nicht spirituell ist. Dass es aber im Endeffekt jetzt nicht darum geht, dass man als Traumfigur irgendwie am Skript rum manipuliert, dass das jetzt nicht das Ziel ist von dem Ganzen. Sich, wie gesagt, das Skript ändern kann, nicht in Stein gemeißelt ist, wie es der David vorher nochmal erzählt hat. Und dass wir es sowieso nicht so erleben, das ist vielleicht auch so ein Punkt, weil wir ja, ich nehme jetzt noch mal das Ameisenbeispiel her, einfach so dahinlaufen und in der vermeintlich illusionären Wirklichkeit unseres Traums so tun, als ob wir nicht wüssten, dass wir eigentlich schon wissen, was da kommt, falls das jetzt korrekt ist, wenn ich so sage. Und ich glaube, so als schöne Botschaft auch ist, dass der Heilige Geist zwar das Skript nicht schreibt, aber mitschreibt, wenn wir ihn lassen, und dass es in jedem Skript die Möglichkeit gibt, den Traum zu verlassen. Und das finde ich auch so schön. Also man kann einfach das annehmen, was man jetzt vor sich hat, ohne dass man da jetzt rumdoktert groß. Und wenn man dem Kurs irgendwie ein bisschen Glauben schenkt und schön vergeben übt und so, dann wird man, so heißt es in diesen Stellen, unmissverständlich an den Punkt kommen, wenn man so will. Und ich glaube, damit haben wir jetzt genug philosophiert und jetzt kommen wir zu dem Basisding und da würde ich jetzt gerne mal an den David weitergeben.
Genau, zu den Basisdingen, da vielleicht noch ein paar kurze Sätze. Eines unserer Basisdinge ist, dass wir gerne und viel mit euch auch in Kontakt sind, weil wir uns sehr freuen, von euch zu hören, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr Rückmeldungen habt, Feedback oder Fragen. Und genau das freut uns sehr. Also schreibt uns E-Mails an info@radikal-nondual.de. Ihr könnt euch auch gerne auf unseren Newsletter eintragen, auf der Webseite. Wir schicken einmal im Monat Informationen zur nächsten Folge und vielleicht zu Blogartikeln, sodass ihr auch da mit uns in Kontakt bleiben könnt. Und wenn ihr wollt, dann unterstützt uns gerne über unser PayPal-Konto oder eben über freundliche E-Mails, da freuen wir uns, sodass wir den Podcast auch weiterhin so vielen Leuten wie möglich verfügbar machen können. Also in dem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung.
Ja, damit glaube ich, hat man das Buffet, soweit ich das jetzt übersehe, relativ gut abgefrühstückt. Ich habe da noch so eine Stelle rausgesucht aus dem Übungsbuch, die vielleicht ein paar Ideen nochmal zusammenbringt. Und es gibt keinen von uns dreien, der das besser lesen könnte als der Felix. War jetzt meine weihnachtliche Einleitungsbegleitung für die Stelle. Und ja.
Das The Voice of Germany mal anders, ne?
Ist den heute schon Weihnachten? Noch nicht ganz.
Einssein ist einfach die Idee, Gott ist. Wir sagen, Gott ist. Und dann hören wir auf zu sprechen. Denn in dieser Erkenntnis sind Worte bedeutungslos. Wir können überhaupt nicht darüber sprechen oder schreiben, geschweige denn darüber denken. Es, das Einssein, bringt den Geist in die endlose Gegenwart zurück, wo Zukunft und Vergangenheit nicht vorstellbar sind. Es liegt jenseits der Erlösung, jenseits aller Gedanken von Zeit, Vergebung und dem heiligen Antlitz Christi. Der Sohn Gottes ist einfach in seinem Vater verschwunden, so wie sein Vater in ihm. Die Welt ist überhaupt nie gewesen. Die Ewigkeit bleibt ein konstanter Zustand. Das war Radikal Non-Dual, der Kurs-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.